Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
Oh, diese Ruhe. Ein tiefes Aufatmen und Nicken der Eltern. Halleluja, Jesus lebt. Es gibt Kindergottesdienst. Herr, wir danken dir für unsere Kinder, dass sie eine Gabe von dir sind. Und wir danken dir auch für den Kindergottesdienst. Und wir segnen unsere Kinder, dass sie dich dort erfahren in deiner Liebe und Kraft. Segnen die Mitarbeiter, dass sie erfüllt mit dem Heiligen Geist von den großen Taten Gottes sprechen. Und bitte segne uns, dass wir hier jetzt eine schöne Zeit haben in deinem guten Wort. Amen. Amen. Wir feiern Pfingsten und der Tag Pfingsten ist eng gekoppelt, wir haben es eben gerade in Apostelgeschichte 2 gehört, mit der erstmaligen Kraftauswirkung des Heiligen Geistes. Und es ist eigentlich bemerkenswert, dass wir diesen Feiertag feiern, dass dieses Ereignis es überhaupt geschafft hat, so ein außerordentlicher Feiertag zu werden. Denn alle anderen christlichen Feiertage, die drehen sich nämlich primär um die Person Jesu Christi. Welche Feiertage fallen euch ein, die wir so, die großen jetzt, ja? So. Ah, Weihnachten, genau. Ostern. Was? Karfreitag. Himmelfahrt. Das sind, sag ich mal, die großen Feiertage, die wir Christen feiern. Und es geht immer um die Person Jesu. Jesus, Jesus, Jesus. Unser ganzer Kalender, unser ganzes Jahr in Deutschland ist eigentlich, umläuft die ganze Zeit die Person Jesu. Das ist eigentlich eine krasse Gnade, oder? Dass immer wieder die Menschen daran erinnert werden, wer Jesus ist, was er getan hat und dass er sie eigentlich damit auch erreichen möchte. Nicht nur, indem sie einen freien Tag haben, sondern indem sie auch feiern können, weil Jesus für uns gekommen ist. Dass wir uns immer wieder in den Feiertagen um Jesus drehen, hat den Grund, dass Jesus Dreh- und Angelpunkt ist unserer Existenz. Jesus ist die entscheidende Person der Geschichte. Es ist die zentrale Person, durch die Gott sich bekannt gemacht hat, um uns etwas zu zeigen über sich selbst. Deswegen ist Jesus und die Feiertage um ihn herum auch so essentiell. In Jesus finden wir den Weg zum ewigen Leben. In Jesus haben wir die Vergebung unserer Sünden und in Jesus werden wir zu Kindern Gottes. Das geschieht alles durch Jesus, Jesus und Jesus allein. Jesus ist die Antwort auf jedes alte Versprechen des Alten Testaments. Ist Jesus Ja und Amen zu allem, was versprochen wurde. Und Jesus ist auch die Lösung für alle ausstehende Hoffnung, die wir noch haben. Denn wir warten auch auf Jesus, 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 dass er wiederkommt. Und wenn man sich das bewusst macht, dass wir als Christen, also Nachfolger von diesem Jesus, eigentlich Christus-zentrierte Menschen sein sollten, Christusgläubige. Es ist schon sehr bemerkenswert, dass wir dann ausgerechnet Pfingsten feiern und man könnte sich die Frage stellen, ist das nicht eigentlich eine Ablenkung von dem Eigentlichen? Kann es sein, dass es eine Ablenkung sein kann, wenn man sich mit dem Heiligen Geist jetzt beschäftigt, dass es doch von dem Wesentlichen ablenkt, was wir in Jesus Christus finden? Und für einige ist vielleicht diese Frage absurd, aber so absurd ist sie gar nicht. Denn tatsächlich kann es sein, dass wenn du dich mit dem Heiligen Geist beschäftigst, dass so mancher so argwöhnisch wird und sagt, ja, Moment mal, warum reden wir denn jetzt über den Heiligen Geist? Muss es nicht um Jesus gehen? Wir müssen beachten, dass die Bibel selber den Heiligen Geist folgendermaßen bezeichnet. Geist Christi. Wenn wir über den dreieinigen Gott nachdenken, über den Vater, Sohn, Heiliger Geist, wenn wir über Jahwe Gott nachdenken, dann können wir ihn nicht trennen. Er gehört zueinander. Das bedeutet, wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken, denken wir auch automatisch an das, was Jesus getan hat. Und vor allem dieser Geist ist nicht einfach nur isoliert Geist für sich selber, sondern er ist der Geist Christi. Er kommt von ihm. Er wurde von ihm gesandt. Das bedeutet, wenn wir Pfingsten uns jetzt über das Wirken des Heiligen Geistes Gedanken machen, dann schauen wir auf das, was Jesus getan hat, indem er seinen Geist gesandt hat. Und wir freuen uns heute darüber, was Jesus tut durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Deswegen ist es völlig legitim, sich über den Vater Gedanken zu machen. Legitim, sich über den Sohn Jesus Christus Gedanken zu machen. Und ebenso über den Heiligen Geist. Den dürfen wir nicht stiefmütterlich behandeln, also am besten ausladen oder nur auf Ferne grüßen, sondern es ist gut, sich mit dem Heiligen Geist zu beschäftigen, weil es der Geist Christi ist. Wenn ich den Heiligen Geist ausklammer oder nur allergisch reagiere, wenn sein Name fällt, dann verstehe ich noch nicht, wie sehr er verwoben ist mit meinem Herrn und Heiland Jesus Christus. Jesus hat hier etwas von sich selbst gegeben. Und wenn wir die Dinge, die Jesus selber von sich gibt, wenn wir die verschmähen oder nicht beachten, wenn wir nicht gerne darüber nachdenken, dann denken wir über etwas nicht gerne nach, worüber Jesus aber sehr gerne nachdenkt und uns auch in seinem Wort informiert. Darum freue dich darüber, dass dieser Tag ein zentrales Anliegen ist, auch in unserem deutschen Kalender. So, das war die Einleitung zu unserem ersten Vers. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Hier geht es um die Jünger, die sich an einem Ort getroffen haben und hier Gemeinschaft pflegen. Die Jünger befinden sich an dem Ort, wo sie sein sollen. Das war längst nicht immer der Fall, denn wenn wir wissen, dass Lukas derjenige ist, der die Apostelgeschichte schreibt, wissen wir auch, wie er sein Evangelium beendet hat. Und zwar in den letzten Kapiteln geht es darum, dass die Jünger sich eher zerstreuen und nicht mehr beieinander bleiben, sondern das, was mit dem Jesus geschehen ist, dass er gekreuzigt wurde, hey, das ist alles schiefgelaufen. Wir gehen jetzt wieder zurück nach Hause. Wir verfolgen nicht mehr das, was Gott von uns möchte. Und sie streuen dann herum. Sie sind nicht dort zu finden, wo Gott es ihnen gesagt hat. Sie haben nicht auf die Anweisungen Jesu gehört, sondern haben einfach nur ihr Ding gemacht. Aber damit das geschehen konnte, was geschehen sollte, war das gemeinsame Ausharren notwendig. Dass Lukas jetzt hier schreibt, dass sie alle an einem Ort beisammen sind, soll den Leser zum Aufhorchen bringen. Das ist nicht immer der Fall bei Kindern Gottes, bei Jüngern Jesu, dass sie auch dort sind, wo Gott sie haben möchte. Aber wenn du den Segen Gottes empfangen möchtest, musst du dort zu finden sein, wo Gott dich haben möchte. Du hast keine Legitimation zu sagen, ich mache meinen eigenen Weg, ich mache mein eigenes Ding und das wird schon irgendwie der Herr segnen. Sondern Jesus sagt, ihr sollt miteinander warten. Ihr sollt an diesem Ort warten und hier zu finden sein, wenn ich in Kraft komme. Wir sehen hier ein wichtiges Prinzip, eine wichtige Lektion, dass wir uns als Christen prüfen, sind wir dort zu finden, wo der Segen Gottes ist? Sind wir dort beieinander, wo Gott seine Gegenwart verheißen hat? Jetzt wirst du vielleicht einwenden und sagen, ja, aber die mussten ja erstmal darauf warten, dass der Geist Gottes überhaupt auf die Erde kommt. Das ist ja schon längst geschehen, darauf müssen wir ja nicht warten, er ist ja schon auf die Erde gekommen. Das ist richtig. Wir müssen heute nicht mehr darauf warten, dass der Geist Gottes auf die Erde kommt, um uns gebrauchen zu können. Also wenn du irgendwie die Vorstellung hast, wir müssten Pfingsten jetzt im 21. Jahrhundert wieder neu wiederholen, und irgendwie den Geist Gottes runterrufen auf die Erde, dass er jetzt kommt, das ist nicht der Fall. Das ist geschehen, das hat Gott bereits getan. In dieser Stellung sind wir nicht. Doch die Frage bleibt, wo treiben wir uns um? Und diese Frage ist heute genauso wichtig, um in den Genuss der Kraft Gottes zu kommen. Wir haben uns vergangenen Mittwoch in unserem sogenannten Thronsaalabend mit der Frage beschäftigt, wie werde ich erfüllt mit dem Heiligen Geist? Und haben uns aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 18, mit dem Wort beschäftigt, dass Paulus die Christen dazu auffordert, stellt sicher, dass ihr mit Heiligem Geist voll seid, dass ihr erfüllt werdet vom Heiligen Geist. Und direkt davor schreibt Paulus, hinführend zu dieser Fülle des Geistes, da fordert er die Christen dazu auf, indem er sagt, seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Ich mag dieses alte Wort, wandeln. Lebenswandel ist viel mehr als ein Schritt, den du irgendwohin tust, sondern beschreibt einen Lebensstil, Gewohnheiten, die du pflegst, deine persönlichen Rituale und Traditionen, das, was dich ausmacht. Und Paulus sagt, schaut ganz genau hin, wie ihr wandelt, wie seid ihr unterwegs als Menschen, denn wenn du nicht achtest, wie du läufst, wirst du auch nicht empfangen, was Gott für dich bereithält, und zwar Gottes Kraft in Macht. Und wenn du das empfangen möchtest, dann musst du dir die Frage stellen, wie wandle ich? Wo streune ich vielleicht rum? Wo bin ich unterwegs? Und bin ich dort zu finden, wo Jesus mich haben möchte? Denn dort, wo ich bin, dort, wo ich mich rumtreibe, wird ein Effekt auf die Kräftigung Gottes in meinem Leben haben. Und so mancher ist überall unterwegs, aber nicht dort, wo der Herr ihn haben möchte. Gott hat seinen Willen ganz deutlich für uns offenbart. Und die Frage ist, wenn du Jesus kennst, sehnst du dich nach dem Willen Gottes für dein Leben? Lebst du nach seinen Prinzipien, nach seinen Maßstäben? Ich rede hier nicht von Perfektion, sondern um ein Streben. Herr, das, was dir heilig und wichtig ist, soll mir heilig und wichtig sein. Ich möchte nach deinen Prinzipien leben. Ich möchte dein Wort erkennen. Ich möchte dein Wort lieb haben. Und ich möchte nicht so wenig wie möglich von dir haben, sondern ich möchte das Maximum von dir bekommen. Eine gute Ehe ist ja nicht dadurch erkennbar, dass man irgendwie vor dem Traualtar steht, miteinander die Ringe tauscht und sagt, so, das ist das Minimum, was wir jetzt haben. Wir haben einmal uns dieses Versprechen gegeben, wir gehören zueinander und jetzt sind wir eigentlich aber getrennte Personen im Laufe unseres Lebens und haben nichts mehr miteinander zusammen. Ist das möglich? Das ist durchaus möglich. Aber die Bibel fragt uns, schaust du darauf, wie du wandelst? Bist du auf den Herrn konzentriert und fokussiert? Bist du dort zu finden, wo auch die Fülle zu finden ist? Oder versuchst du, Jesus und sein Evangelium irgendwie als kleine Packung, die gehört noch irgendwie mit dazu, das packe ich noch mit ein in meinen Koffer. Ich gehe auf eine Reise und packe in meinen Koffer und nehme mit. Jesus ist auch noch dabei. Aber Jesus ist nicht nur ein Teil unseres Lebens, sondern Jesus ist unser Leben. Jesus ist nicht nur ein Teil des Koffers, Jesus ist unser Koffer. Und er entscheidet, was in diesen Koffer reinkommt. All das, womit wir uns beladen und befüllen wollen, das muss an Jesus vorbei. Und ich frage dich und mich, die Entscheidungen, die wir treffen, sind sie von Weisheit durchdrungen, dass sie im Angesicht des Herrn auch geprüft werden, wo laufe ich rum, welche Beziehungen pflege ich, was konsumiere ich, wonach richte ich mein Leben aus, was ist Sinn und Zweck meines Daseins? Wen soll dieses Leben groß machen? Gott hat dir ein Leben gegeben. Wen soll dieses Leben verherrlichen? Das ist eine essentielle Frage. Das ist eine wichtige Frage, dass wir sie uns stellen. Wollen wir, dass am Ende unseres Lebens gut von uns gesprochen wird? Das ist bei weitem nicht das Ziel, was der Schöpfer dir gegeben hat. Das Ziel meiner Existenz soll sein, dass Menschen gesagt haben, in der Gemeinschaft mit dieser Person habe ich Jesus besser gesehen, ich habe Jesus mehr lieb gewonnen als vorher. Hat Jesus diese Qualität in deinem Leben? Bist du dort zu finden, wo der Segen Gottes auch kommen soll? Also wir müssen nicht warten, dass der Geist Gottes auf die Erde kommt, aber sehr wohl müssen wir auch schauen, wo er zu finden ist. Und so mancher hat Kompromisse geschlossen, Wenn du Kompromisse schließt und nicht dort zu finden bist, wo Jesus sein möchte, dann wirst du Gott in Kraft nicht erleben. Aber noch etwas weiteres finden wir hin im Vers 1. Übrigens schon als Vorwarnung, Vers 1 ist heute unser Filetstück. Ja? Also wenn du denkst, wir gehen jetzt durch jeden Vers, so, dann möchte ich dich beruhigen. Einige atmen wieder neu durch. Wir sehen in diesem Vers noch ein weiteres wichtiges Prinzip. Und zwar, dass schlichtes Warten von Gott honoriert wird. Das schlichte Warten auf den Herrn ist ein biblisches Prinzip. Im Psalm 37, Vers 7 lesen wir, schweige vor dem Herrn und warte auf ihn. Psalm 130, Vers 5, ich setze meine ganze Hoffnung auf den Herrn, ich warte auf sein Wort. Warten, auf Gott warten, mit Gott rechnen, ausharren. Nicht selber in Bewegung kommen, sondern warten. Mancher Christ hat Probleme mit diesem Konzept des Wartens, auch ausgehend von Apostelgeschichte 2. Müssen wir uns jetzt irgendwie in einen tranceähnlichen Zustand hineinmanövrieren, dass wir irgendwie in eine andere Sphäre rutschen, um dann eine Erfüllung mit einer göttlichen Energie zu kommen? Das ist Kokolores, das ist Nonsens, das hat nichts mit dem biblischen Warten zu tun. Wayne Grudem, ein Lieblingstheologe von mir, hat mal gesagt, es gibt ein Geheimnis in dem biblischen Begriff des Wartens. Dieser biblische Begriff bedeutet, einfach zu warten. Wir fragen uns ja, hey, ich will was tun, ich will irgendwas machen. Gib mir irgendwie das Geheimnis, entlüft es, dass ich weiß, wie soll ich warten, dass ich die Kraft Gottes empfange. Warten heißt einfach warten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist wahrscheinlich eine der biblischen Prinzipien, mit denen ich am meisten zu kämpfen habe. Es fällt mir so ungeheuer schwer zu warten. Wem geht es ähnlich? Was sagst du? Es ist echt hart zu warten. Die Füße stillzuhalten, ruhig zu werden vor dem Herrn. Und ich glaube, es richten so viele ihre Hände deswegen auf, weil es eine Wahrheit über unser Leben ist, dass es uns als Menschen schwerfällt zu warten. Deswegen wiederholt die Bibel immer wieder das. Wenn eine Sache einmal gesagt wird, ist sie wichtig, aber was ist, wenn sie immer und immer wieder gesagt wird? Und hätte ich die Bibel geschrieben, ich hätte das nicht reingebracht. Ne, ehrlich nicht. Was soll das? Weil wenn ich warte, dann mache ich nichts und wenn ich nichts mache, dann passiert auch nichts. Es ist keine produktive Zeit. Wisst ihr, wie oft ich mich dabei ertappe? Du müsstest jetzt eigentlich beten, Waldemar. Aber ich habe hier drei kurze Aufgaben, die ich erledigen kann und die haben dann einen unmittelbaren Effekt, den ich dann sehen kann an meinem Tag. Ich verschiebe das Gebet danach und dann stürze ich mich auf meine To-Do-Liste und dann ist auf einmal der Tag vorbei. So, wo habe ich gebetet? Ich bin noch gar nicht an dem Punkt, wo habe ich gewartet? Weil Beten ist ja dann auch oft abliefern, bam, 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 bam. Aber wo ist still werden, ruhig werden vor dem Herrn und warten auf ihn? Louis Giglio oder Giglio, ich weiß gar nicht, wie ausgesprochen wird, auch ein Prediger, sagte mal, für uns ist Warten Zeitverschwendung. Für Gott bedeutet Warten zu arbeiten. Gott arbeitet. Gott wirken lassen. Warten ist ein bewusstes damit rechnen, dass Gott handelt, dass Gott wirkt, dass Gott sprechen wird, dass Gott stärken wird und dass Gott trösten wird. Micha 7, Vers 7. Ich aber, ich will nach dem Herrn ausschauen, will warten auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Jesaja 30, Vers 18. Wie glücklich sind alle, die auf Gottes Eingreifen warten. Meine Lieben, das ist ein Prinzip, was wir im Alten Testament an vielen Stellen, besonders in den Gebetsbüchern, in den Psalmen lesen können. Wir finden es in Apostelgeschichte 2, dort, wo etwas wirklich Neues Bahn bricht im Leben von Kindern Gottes, dass Menschen warten auf das Eingreifen des Herrn. Und wir sehen es später in Apostelgeschichte 13, Vers 2, dass es heißt, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Auch hier wieder eine Gemeinschaft. Ein Paulus ist da zum Beispiel mit dabei. Und sie dienen Gott. Sie sind im Gebet, sie sind im Fasten. Sie sagen, wir wollen für eine Zeit, wollen wir das, was zum Leben nötig ist, wollen wir auslassen, um zu zeigen, Herr, wir brauchen dich mehr als diese Dinge. Und das ist eine Phase, wo sie sich Gott hingeben, wo dann der Heilige Geist Weisung gegeben hat. Der Heilige Geist eingreift und spricht in dieses Leben. Sie warten, bis Gottes Geist eingreift. Das sehen wir im Alten bis ins Neue Testament. Und genau das tun die Jünger hier in Vers 1. Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Sie haben nicht einfach angefangen, loszuziehen und loszupredigen, sondern sie wussten, für das, was vor uns steht, brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Aber beachte, die Jünger ahnten eigentlich gar nicht, was gleich passieren wird. Hättest du die Jünger in Vers 1 gefragt, was wird gleich in Vers 2 passieren, werden sie sagen, wir haben keine Ahnung. Wenn du ihnen erzählen würdest, das wird gleich passieren, dann werden sie sagen, wer soll das denn bitte schön glauben? Die Jünger warten auf etwas, und sie wissen nicht genau, worauf sie warten. Sie wissen nur, wir warten auf Gott. Aber was aus dieser Begegnung mit Gott herauskommt, haben wir keinen Schimmer. Sie ahnen nicht, dass sie gleich von Gott, im wahrsten Sinne des Wortes, begeistert werden, dass der Heilige Geist Platz nimmt in ihrem Leben. Sie ahnen nicht, dass sie im christusfeindseligen Jerusalem, das fand ich sehr schön, in der letzten Woche hat der Johannes Treichel darüber gesprochen, dass Jerusalem eigentlich ist der schlechteste Ort, um gerade von Jesus zu reden. Und sie ahnen nicht, dass sie gerade in diesem feindseligen Ort, dass sie gleich dort mutig über Jesus erzählen werden. Sie ahnen nicht, dass Gott sie wundersam begaben wird. Sie ahnen nicht, dass an diesem Tag noch 3000 Menschen an diesem feindseligen Ort sich umkehren werden zu Jesus und sich und diesen Glauben auch demonstrieren durch die Wassertaufe. Da hättest du denen gesagt, hey, hier in Jerusalem, 3000 Leute heute. So, bist du bescheuert. Sie ahnen nicht, dass gleich eine Bewegung startet, die unendlich groß sein wird und auch Emmendingen erreichen wird. Das ahnen sie nicht. Sie machen eins, sie machen sich einfach bereit. Und das ist wichtig für uns zu hören. Manchmal ist es auch so bei uns, Herr, ich ahne noch nicht, was, wie, wozu. Aber hier bin ich. Hier bin ich. Tu, was du willst. Sende mich. Manchmal weißt du, was geschehen muss und bittest vielleicht konkret um Gottes Eingreifen für eine Situation, für einen Menschen, für eine Herausforderung. Ich habe einige. Aber es gibt auch einiges im Gepäck, von dem ich jetzt überhaupt keinen Schimmer habe. Und es ist okay und es ist gut, wenn wir einfach, so wie wir sind, vor den Herrn kommen und sagen, Herr, ich weiß nicht konkret, ich weiß nicht was, wie, wozu, aber hier bin ich und ich bereite mich vor. Ich warte auf dein Eingreifen. Ich warte darauf, dass du etwas tust und ich bin bereit, das anzunehmen, was du mir gibst, auch wenn ich jetzt noch keine Ahnung habe, was es sein wird. Mich fordert das heraus. Verse 2 bis 4. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Hier endlich bricht eine neue Epoche an. Eine neue Ära beginnt. Ein nie dagewesenes Ausmaß an Präsenz des Heiligen Geistes im Leben von gläubigen Kindern Gottes manifestiert sich hier in den Versen 2 bis 4. Auf eine sehr, sehr spektakuläre Art und Weise. Und oft, wenn Gott etwas Neues anbrechen lässt, geht das einher mit unvorstellbar krassen Zeichenhandlungen. Das finden wir immer wieder in der Bibel. Wenn Gott etwas Neues tut, dann auf eine sehr spektakuläre Art und Weise. Also ich habe das, was wir da lesen, so in dieser Weise noch nicht erlebt. Ich habe kein Brausen, keinen Wind, keine Feuerzungen in dieser Weise gesehen. Ist aber auch nicht so schlimm. Aber hier sehen wir, hier bricht wieder eine neue Ära, eine neue Epoche an für Gottes Kinder. Es ist die Rede von Brausen, von Wind, von Zungen und von Feuer. Also ein explosionsartiges Feuerwerk an Bildern vereinen sich hier, so dass man eigentlich gar nicht erklären kann, wie das ausgesehen haben muss. Also wer das malen will, wie willst du das malen? Du hast schon eine Idee, Daniela, ne? Ja, klar, könnte ich mir das irgendwie vorstellen, aber hä? Wind, Brausen und das hat dann den Saal erfüllt und dann kommen Zungen, aber die sind zerteilt und aber ist dann doch irgendwie Feuer und vielleicht kennt ihr Kindergottesdienst, Kinderbibeln, wo dann so immer Feuerflammen oder so über den Köpfen dann glühen. Wind und Feuer sind immer wieder Symbole für die heilige und auch für die mächtige Gegenwart Gottes. Das ist das, was uns hier kommuniziert werden soll. Gott ist in Kraft und Macht da. Und dann werden hier Zungen erwähnt. Hey, wofür Zungen? Also wenn man einfach nur gesagt hätte, hier der Wind des Herrn, ja, ist ja ein anderes Wort für den Geist des Herrn, ist dasselbe griechische Wort. Der Wind des Herrn erfüllt den Raum. Dann hätten wir schon verstanden, worum es geht. Aber jetzt kommen hier noch irgendwie Zungen hinzu, die irgendwie Platz nehmen auf den Menschen. Wenn das Wort Zungen erwähnt wird, dann soll das bedeuten, dass Gott hier etwas vorhat, was man besonders mit Zungen tut. Und zwar sollen die eingeschüchterten und die verstummten Jünger befähigt werden, fortan mutig von Gott zu reden. Das soll die Zunge symbolisieren. Die Zunge ist zum Reden da, zum Proklamieren, zum Verkündigen, zum Weitertragen, zum Zeugnis geben. Dafür ist die Zunge gemacht. Aber die Jünger sind in einem Zustand, der alles andere als fröhlich bekennend ist. Lass uns mal schön reden von dem, was unsere Hoffnung ist. Ganz im Gegenteil, den Jüngern geht es gerade nicht ganz so gut. Sie wissen nämlich nicht ganz genau, was jetzt passieren soll. Außerdem ist ihr Begleiter und ihr Meister ist auf einmal weg. Jesus ist nicht mehr da und derjenige, der ihnen auch die Dinge erklären konnte, ist auf einmal nicht mehr da. Der ihnen Halt gibt, der ihnen Mut zuspricht und sie tröstet, der ist nicht mehr da. Und sie sind irgendwie allein gelassen und sind dort irgendwie beieinander und alles andere als erpicht, darauf rauszugehen und mit den Menschen über Gott zu reden. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du denkst so, boah, mit anderen über Jesus reden ist ein hartes Geschäft und habe ich eigentlich überhaupt gar keinen Bock dazu. Aber nicht, weil ich Jesus nicht lieb habe, aber nee, ist mir voll nicht danach. Kennst du solche Situationen? Nein, in Emmendingen nicht. Aber in Jerusalem war das bei den Jüngern durchaus der Fall. Und Jesus sendet seinen Geist und zeigt es mit Zungen. Gott möchte diejenigen, die verstummt sind, mutig machen, dass sie vollmundig von dem erzählen, der ihre Hoffnung ist. Denn Jesus hat in Apostelgeschichte 1, Vers 8, auf der Seite davor, hat er ihnen gesagt, dass sie Zeugen sein sollen in der ganzen Welt. Sie sollen Zeugen seiner Liebe sein. Und dafür muss etwas geschehen mit ihrem Sprachapparat. Und wir wissen natürlich, dass es nicht darum ging, dass die Zunge irgendwie lahm war. Die Zunge funktioniert wunderbar. Aber das Herz, was diese Zunge auch erfüllen muss, das war nicht da. Aber wir lesen hier nicht nur von Zungen. Wir lesen hier von zerteilten Zungen. Ich weiß nicht, was du draus machst. Ich habe lange gar nichts verbunden mit diesem Stichwort, dass zerteilte Zungen sich auf diese Leute gesetzt haben. Ich glaube, ich habe eine Idee, warum Gott zerteilte Zungen sendet. Vor Pfingsten war der Heilige Geist auch schon aktiv in dieser Welt. Aber anders. In einer anderen Qualität und auch in einer anderen Quantität. Der Heilige Geist war vor Pfingsten als besondere Gegenwart Gottes dem Volk Gottes als Kollektiv gegeben und einzelnen Führungspersonen, Könige, Propheten, die hatten eine besondere Ausstattung, eine besondere Gegenwart Gottes. Aber im Alten Testament vor Pfingsten war diese Verheißung auf diese besondere Gegenwart Gottes dem Kollektiv zugeschrieben, dem Volk Gottes zugeschrieben. Doch jetzt bricht etwas Neues an. Diese Zunge ist nicht solomäßig unterwegs, sondern sie wird zerteilt, sie wird vervielfältigt, so dass auf jeden Einzelnen das Feuer Gottes fällt. Das ist der Sinn von Pfingsten, dass nicht mehr nur noch die wenigen oder wir als Gemeinschaft sagen können, Gott ist mit uns, sondern Gott installiert etwas Neues zu Pfingsten und sagt, mein Feuer, mein Brennen soll nicht nur einfach allgemein für diese Gemeinde gelten, sondern, so wie es hier heißt, soll auf jeden Einzelnen fallen. Deswegen heißt es auch in Vers 4, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Nicht nur Einzelne, nicht nur die Besonderen, die eine besondere Verantwortungsposition zum Beispiel tragen, sondern jeder Einzelne soll in den Genuss kommen, Gott gegenwärtig zu erfahren in seinem Leben. Darum predigt auch Petrus direkt nach diesem Ereignis, fängt er an zu predigen aus dem Buch Joel 3, und dort verspricht Gott, Wohnung zu nehmen bei Söhnen, Töchtern, Jungen, Alten, Knechte, Mägde, niemand wird ausgelassen. Egal wie alt du bist, egal welchen sozialen Stand du hast, egal welches Geschlecht du hast, du sollst beschenkt werden mit der besonderen Gegenwart Gottes. Das Feuer Gottes ist nicht nur für Einzelne da. Und das ist wichtig, dass wir das hören. Euch ist das sicherlich bekannt und geläufig, und dennoch kann es sich in unserem Leben einschleichen, dass wir die Erwartungshaltung haben, nur die Leiter in der Kirche oder die Pastoren können in einer gewissen Art und Weise Gott hören, von Gott empfangen und auch von Gott gebraucht werden. Das ist eine bösartige Lüge, der wir uns unbedingt entgegenstellen müssen. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, aber Gott zeigt mir, dass er eine Sehnsucht hat nach jedem Einzelnen von uns. Gott hat ein Begehren in sich, jeden Einzelnen auszuhüllen, auszufüllen mit seiner Präsenz. Dass jeder Einzelne sagen kann, mein Gott hat mich lieb und ich habe meinen Gott lieb. Mein Gott gebraucht mich, mein Gott stärkt mich, mein Gott tröstet mich. Und mein Gott gebraucht mich, setzt mich in Brand, dass ich wiederum anderen dienen kann. Dass sie in dieselbe schöne Situation kommen, dass sie sagen können, Gott ist mit mir, Gott lebt in mir. Bin nicht ganz einverstanden mit eurer Reaktion. Aber das ist der Anspruch und das Versprechen von Pfingsten. Das Feuer soll auf jeden Einzelnen fallen. Das Feuer soll auf die fallen, die missmutig sind, die deprimiert sind, die bis hierhin zu wenig zu gebrauchen waren. Das Feuer soll auf die fallen, die keine Kraft mehr in sich finden. Du sollst nicht abhängig werden von anderen Menschen, weil sie eine besondere Salbung haben von dem Herrn, sondern du sollst selber lernen, in Abhängigkeit zu sein zu deinem Gott. Selber die Erwartungshaltung in dir zu haben, Herr, ich warte darauf, dass du mich erfüllst, dass Kraft von oben mich erfüllt. Das ist das Versprechen von Pfingsten für dich und für mich, für jeden Einzelnen. Ein sri-lankischer Pastor hat mal Folgendes gesagt. Pfingsten hat uns die Tür zu einer intimen und übernatürlichen Erfahrung mit Gott geöffnet. Für viele jedoch, selbst innerhalb der evangelikalen Bewegung, beschränkt sich das Christentum auf den Eintritt in das Reich Gottes durch eine rationale Annahme der Wahrheit des Evangeliums, gefolgt von der Bereitschaft, nach der Bibel zu leben. Dies ist in der Tat ein wichtiger Bestandteil des Christentums. Aber das Pfingstereignis und seine Umsetzung in der Apostelgeschichte lehrt uns, dass es noch etwas mehr gibt. Die Wichtigkeit einer subjektiven Erfahrung von Christus durch den Heiligen Geist im persönlichen Leben und im gemeinsamen Gottesdienst. Es geht in unserem Glauben nicht nur darum, dass du in der Reihe sitzt und zustimmend nickst auf die Wahrheit Gottes. Dass du sagst, es ist das, was ich höre, ist, das ist halt plausibel oder ich wurde so erzogen und deswegen macht es Sinn, es macht es einfacher. Jo, das ist zu wenig. Der Herr möchte vom Heiligen Geist in Brand gesetzte Menschen produzieren, die sagen, ich liebe diesen Jesus. Ich liebe ihn. Mich dürstet nach ihm. Ich bin hungrig nach ihm. Es geht nicht nur darum zu sagen, das, was Jesus gesagt hat, war vorbildlich und gut, sondern ich liebe diesen Jesus mehr als mein eigenes Leben. Ich liebe diesen Jesus mehr als meinen Ehepartner. Ich liebe diesen Jesus mehr als meine Kinder. Und ich bin bereit zu folgen, egal wohin er will. Das kann niemand von sich sagen, wenn er nur rational, kognitiv sagt, Jesus ist schon irgendwie recht so. Jesus so kompromisslos zu folgen, funktioniert nur dann, wenn der Geist Gottes dich erfüllt und dir ein Feuer für diesen Jesus ins Herz pumpt. Und diese persönliche Begegnung hatte dann auch einen Effekt auf die Menschen damals. Vers 5 bis 8 und dann Vers 11. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart? Nur Badisch ist nicht aufgeführt, habt ihr es gehört? In der wir geboren sind. In Vers 11 geht es weiter. Aber es ist auch nicht Schwäbisch aufgeführt. In Vers 11 heißt es weiter, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Die Fülle des Heiligen Geistes hat das Resultat, dass wir erfüllt werden und auf einmal erfüllt sind von den großen Taten Gottes. Dass wir begeistert darüber sind, über das, was Gott getan hat für uns. Mal ganz schlicht und ergreifend, wenn du nicht Jubel, Freude und Liebe dafür hast, was Gott getan hat, dann bist du kein Christ. Hörst du mich? Wenn du von den Dingen weißt, die in der Bibel stehen, aber dein Herz nicht erfüllt ist, dann kennst du Gott nicht und hast den Heiligen Geist nicht in dir. Das ist das, was Gott tut in uns, dass wir erfüllt sind von den großen Taten Gottes. Geisterfüllte Menschen erkennst du daran, dass sie von sich selbst auf jemand anderen weisen. Dass sie nicht den Fokus auf sich lenken, wer sie sind, was sie können, was sie haben, sondern dass sie unentwegt davon verzehrt werden, wer er ist, was er kann, was er spricht und was er tut. Wir sind voll des Geistes, wenn wir Freude daran haben, dass Gottes Größe bekannt gemacht wird, dass Gott groß rauskommt. Und ich habe das schon manchmal gesagt, jeder von uns neigt uns dazu, der eine mehr, der andere weniger, sehr viel über sich selber nachzudenken. Wie sehe ich aus? Was mache ich aus mir? Was wird aus mir? Wie komme ich groß raus? Wie mache ich mein Leben zu einem besseren Leben? Das ist aber nicht das Mindset eines geisterfüllten Christen. Derjenige, der geisterfüllt ist, fragt sich, wie kommt Jesus groß raus? Wie kann Jesus noch mehr mich vereinnahmen? Wie kann ich Jesus noch mehr verherrlichen durch mein Leben? Pfingsten hat ein Ziel. Und das Ziel von Pfingsten ist, Christus intim zu kennen und Christus bekannt zu machen. Das ist das, worum es geht. Christus kennen und Christus bekannt machen. Christus kennen, Christus bekannt machen. Dazu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Ohne ihn werden wir nicht in dieser Dimension diesen Christus kennen und erst recht nicht diesen Christus bekannt machen. Denn wie sagt unser Ältester Dani Pockem immer, das Fleisch bekehrt sich nicht. Das bedeutet, der alte Mensch, der will sich nicht bekehren. Der Mensch, der alte Adam in mir, der möchte das nicht. Und auch wenn ich konfrontiert bin mit Menschen und das Problem ist bei mir, wenn ich mit Menschen rede und die wissen, dass ich Pastor bin, ist man sehr schnell beim Thema Jesus. Kannst du vielleicht sagen, hey, ist doch Luxus. Ja, aber wenn du nicht voll des Geistes bist, dann gibt es so manchen Pastor, der das sogar verheimlicht, wenn er im Urlaub ist. Pastoren schon zu mir sagen, im Urlaub sage ich nicht, dass ich als Pastor arbeite, weil dann muss ich ja die ganze Zeit wieder über Jesus reden. Wir lachen. Die Frage ist aber, wenn wir Menschen kennenlernen und wenn du kein Pastor bist, ja, und ich nehme mich jetzt einfach da mal mit hinein, weil es gab auch eine Zeit davor. Habe ich die Sehnsucht, dass mein Gegenüber weiß, von wem ich komme? Jetzt lachen wir auf einmal weniger. Über den Pastor lachen wir schnell. Warum? Weil wir bei ihm einen höheren Standard anlegen. Ja, in einer gewissen Art und Weise sollte es auch sein, weil sie Vorbilder sind. Aber wir sind alle dazu berufen, Vorbilder zu sein. Wir sind alle im selben Boot. Und der Herr wird am Ende dich nicht fragen, warst du Pastor, sondern warst du mein Jünger? Und wir werden alle in Situationen kommen, wo wir sagen wollen, wir wollen darüber nicht reden. Und ich möchte nicht, dass mein Gegenüber das weiß, dass ich Jesus kenne. Hey, du hast nur eine Hoffnung. Herr, erfülle mich. Herr, erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Und ich sag dir, über Jesus zu sprechen, wenn dein Herz voll ist mit Heiligem Geist, das wird eine Freude. Du wirst dich in einem Stand erleben, wenn du voll des Geistes bist, dass du hoffst, dass der andere fragt. Du wirst darauf warten, bis endlich der Punkt fällt, dass du erzählen kannst, wer du bist und wer Jesus für dich ist. Wir hatten das, ich habe das einigen schon mal erzählt, bevor ich hier angefangen habe als Pastor, wir sind nach Emmendingen gezogen und da haben wir gesagt, bevor das losgeht, dann mit dem ganzen Pastor sein hier in dieser Gemeinde, brauchen wir erstmal Urlaub, also prophylaktisch Urlaub. Das soll nichts über die Gemeinde sagen, zu deren damaligen Zustand. Wir brauchen Urlaub von dem ganzen Umzug und so weiter. Und dann waren wir im Urlaub und dann waren wir in der Türkei. Türkei ist jetzt nicht so das christlichste Land. Das war mal anders. Und ohne Mist, ich habe fast jeden Tag dort mit Menschen über Jesus geredet. Wir waren 14 Tage dort. Ich glaube, ich habe an 11 Tagen mit Menschen am Strand, im Wasser. Da gibt es ja manchmal solche Leinen, ne, wenn man nicht weiterschwimmen darf. Da saß ich und dann saß jemand neben mir und auf einmal fangen wir an und reden über Jesus. Er war auch Christ und haben wir uns gefreut aneinander. Bis heute sind wir miteinander verbunden. Vielleicht siehst du mich, Arthur, der Herr segne dich. Wir haben eine Bootstour gebucht. Wir reden mit diesen Bootstypen. Wie nennt man das? Captain? Egal. Wir haben über Jesus geredet. Wir haben jeden Tag über Jesus geredet. Und ich war da in einem Zustand, wo ich gedacht habe, heute ist ein neuer Tag. Und vielleicht gibt es eine neue Gelegenheit, über Jesus zu reden. Meine Lieben, ich sage das nicht, um zu zeigen, boah, was ist das für ein Typ? Denn es gibt auch andere Phasen in meinem Leben. Und die kennst du auch. Aber das ist so Hammer, wenn Gott dir die Freude daran gibt, über Jesus zu erzählen und darauf zu warten, wann ist in dem Gespräch die Möglichkeit, dass wir endlich über das Schönste in dieser Welt reden können und diesen Menschen von der Hoffnung zu erzählen und dass es da einen Gott gibt, der sie liebt, von ganzem Herzen. Und das möchte ich ihnen kommunizieren, das möchte ich vorleben. Sie sollen ein Beispiel an mir sehen, wie der Herr sie lieb hat. Und dass er sich um ihre Seele sorgt. Das ist etwas, was nur dann geschieht, wenn wir uns bereit machen und es erfüllen lassen vom Feuer des Herrn. Und das ist für jeden verfügbar. Wir müssen weiterkommen zum Ziel. Wir werden uns jetzt die letzten Verse anschauen und dann schließen. Vers 12 bis 13. Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Der sri lankische Theologe Ajit Fernando, ich habe ihn eben gerade schon zitiert, sagt zu diesen Versen etwas sehr Schönes. Wir sind überrascht, dass eine so dramatische Demonstration der Kraft Gottes, wie sie zu Pfingsten stattfand, eine spottende Reaktion hervorrufen konnte. Oder? Mal kurz hier stopp. Hey, wenn ich so etwas erlebe, dann werde ich natürlich bekennen, da gibt es einen Gott. Wenn du in den Reihen sitzt und Jesus noch nicht kennst und so denkst, dann denkst du zu hoch von dir. Denke ja nicht, nur weil du Gott offensichtlich am Werk siehst, dass du dann davon überzeugt sein wirst. Unser Herz kann so verdorben sein, dass wenn Gott vor uns steht, wir ihn kreuzigen werden. Wir werden ihn kreuzigen, bespucken und ablehnen, auch wenn alles offensichtlich ist. Dort ist der Heilige Geist mächtig am Werk. Und die Leute reagieren spottend. Fernando schreibt weiter. Aber die Ablehnung des Evangeliums ist ein Thema, das sich durch die gesamte Apostelgeschichte zieht und ich ergänze durch die ganze Bibel bis zum heutigen Tag. Er schreibt weiter, deshalb ist es wichtig, dass wir mit Ablehnung rechnen und nicht desillusioniert sind, wenn sie kommt. Wenn jeder mit dem zufrieden ist, was wir tun, sind wir Gott wahrscheinlich nicht wirklich treu gewesen. Das Evangelium und Gottes Wahrheit unterscheiden sich so radikal vom Denken der Welt, dass diejenigen, die ihm folgen, damit rechnen müssen, dass einige sie ablehnen. Es ist eine notgedrungene Reaktion, dass es Menschen geben wird und vielleicht auch heute, die diese Botschaft hören und nur den Kopf schütteln können und sagen, was sind das für Freaks? Das ist doch bekloppt. Was haben die genommen? Die stehen unter einem sehr seltsamen Einfluss, mit dem ich nichts zu tun haben möchte. Und wir Christen im Westen haben unsere Gemeinden so aufgepimpt, dass all das, was wir sind, all das, was wir verkündigen, all das, was wir ausleben, am besten ohne Anstoß funktioniert, sodass jeder uns zujubelt und ein Freund von uns ist. Unser Ziel ist nicht, Freund mit jedermann zu sein. Unser Ziel ist, einzuladen, Freund von Jesus Christus zu werden. Das ist unser Ziel. Und es wird Menschen geben, die sagen, ich lehne dich ab für das, was du da tust. Einige Christen wird es dann ganz, ganz komisch. Aber dieses Gefühl, das ist aber komisch, funktioniert nur dann, wenn wir das Neue Testament nicht gelesen haben. Denn es ist faktisch auf jeder Seite zu finden. Das Kreuz ist ein Spaltpilz und es trennt diejenigen, die wollen und diejenigen, die nicht wollen. Darüber freuen wir uns nicht, aber es ist eine Realität, die Jesus schon erlebt hat. Aber, und damit möchte ich schließen, ich möchte ja mit dem Guten schließen, das ist nicht die einzige Reaktion. Hier lesen wir auch, dass einige berührt sind. Und es wird immer Menschen geben, die auch innerlich bewegt sind. Sie werden anfangen, so wie diese Leute, Fragen zu stellen. Was ist das hier? Was mag das hier wohl sein? Und das deutet darauf hin, dass es dort Menschen gibt, die haben eine Sehnsucht nach diesem Meer. Sie haben eine Sehnsucht nach diesem Meer. Und diejenigen, die jetzt noch fragen, was mag dies wohl sein, werden später in den darauffolgenden Versen diejenigen sein, die die Botschaft von Jesus hören und dann fragen, was sollen wir tun? Was sollen wir jetzt tun? Und dann finden sie sich im Taufwasser mit einem vollmundigen Bekenntnis zu diesem Jesus. Er ist ihr Freund geworden. Und sie fangen an, ihn zu lieben und nachzufolgen. Warum geschieht das? Jesus hat gesagt in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Und es gibt einige Ziegenböcke, die diese Stimme nicht haben wollen. Das betrübt uns. Aber es ist nicht unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist, von Jesus zu erzählen, Geist erfüllt von ihm zu reden, das Feuer Gottes einzuladen im eigenen Leben und darauf zu vertrauen, dass die Schafe die Stimme von Jesus hören werden, wenn wir von ihm erzählen. Wir haben vorhin Daniel und seine Familie hier gesegnet. Er ist so ein Schaf, was gehört hat vom Benjamin Petritz, der ausgehend auch aus dieser Gemeinde ihm erzählt hat, ein Schaf hat gehört und ist in die Herde gekommen und hat sich bergen lassen von diesem Jesus. Und dazu ist Pfingsten da, dass wir Christus kennen, brennen und Christus dann bekannt machen. Amen.